SRF 3.
Mehr Geld für den Kampf gegen Ebola. Die EU will ihre Finanzhilfe verdoppeln. Das Urteil der UEFA zum Skandalspiel von Belgrad. Serbien und Albanien werden gebüßt. Punkte gibt's keine. Die Hausdurchsuchungen bei der Bank Sarasin. Die Schweiz leistet Deutschland Amtshilfe. Das Wetter, der Hochnebel über dem Flachland löst sich auf. Überall ist es sonnig. Morgen gibt's stellenweise Regen. Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie will die EU ihre finanzielle Hilfe verdoppeln auf mindestens 1 Milliarde Euro. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der 28 Mitgliedstaaten an ihrem Gipfel in Brüssel. Das teilte Ratspräsident Herman Van Rompuy über den Nachrichtendienst Twitter mit. Der britische Premierminister David Cameron hatte zuvor mehr Engagement gefordert im Kampf gegen Ebola. Nach dem abgebrochenen EM-Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Albanien hat der Europäische Fußballverband UEFA Sanktionen verhängt. Zwar wird das Spiel 3:0 für Serbien gewertet, die üblichen 3 Punkte für einen Sieg gibt es jedoch nicht. Zudem werden Serbiens und Albaniens Verbände mit je 100.000 Euro gebüßt und Serbien muss die nächsten 2 Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Beim Spiel in Belgrad war es zu Ausschreitungen gekommen, nachdem über dem Spielfeld eine Mini-Drohne mit einer Flagge Großalbaniens aufgetaucht war. Die schwedischen Streitkräfte geben die Suche nach einem ausländischen Unterwasserfahrzeug im Stockholmer Schärenmeer auf. Der Großteil der Schiffe sei abgezogen worden, teilte das Militär mit. Seit einer Woche hatten bis zu 200 Mann nach einem mysteriösen Unterwasserobjekt gesucht, in der Überzeugung, dass sich eine ausländische Macht unerlaubt in schwedischen Gewässern aufhalte. Inzwischen schließt das Militär jedoch aus, dass es sich um ein konventionelles U-Boot gehandelt hat. Wahrscheinlich sei es ein kleineres Fahrzeug gewesen, heißt es. Den Prostituierten auf dem Straßenstrich in Luzern steht ab sofort keine örtliche Beratung mehr zur Verfügung. Der Container der ehrenamtlichen Beraterin im Stadtteil Ibach wurde geschlossen. Grund sei die Gewalt, die auf dem Straßenstrich herrsche, teilte der zuständige Verein mit. Beraterinnen seien bedroht und eine Prostituierte getötet worden. Der Container war ein Pilotprojekt, das ursprünglich bis im kommenden Mai geplant war. Ob und wie das Projekt nun weitergeführt wird, ist offen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.529 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2061 Franken gehandelt, der Dollar zu 95,39 Rappen. Das Wetter, letzter Hochnebel über dem Flachland löst sich auf und es scheint überall die Sonne. Morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne, Wolken und lokal Regen bei 13 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Info 3 Mittag.
Da will man mehr wissen, wenn Staatsanwälte und Polizisten Räume der Privatbank Sarasin durchsuchen, in Basel und in Zürich. Und das im Auftrag der deutschen Behörden. Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion, warum diese Hausdurchsuchungen bei Sarasin?
Die deutschen Behörden, konkret die Kölner Staatsanwaltschaft, hat die Schweiz erfolgreich um Rechtshilfe gebeten. Darum haben dann gestern Schweizer Beamte in mehreren Schweizer Kantonen im großen Stil Hausdurchsuchungen durchgeführt, unter anderem bei der Bank J. Safra Sarasin in Basel und in Zürich. Der Vorwurf lautet auf Abgabenbetrug. Das ist ein Delikt, das auch in der Schweiz verboten ist. Darum konnten die Schweizer Behörden in diesem Fall auch so massiv einschreiten und den Deutschen helfen bei den Ermittlungen.
Abgabenbetrug, sagen Sie, wie lief denn dieser mutmaßliche Betrug ab?
Ja, vereinfacht gesagt, der deutsche Fiskus wurde ausgetrickst. Und zwar im großen Stil. Rund 12 Milliarden Euro sollen dem Staat dabei entgangen sein. Es gibt in Deutschland mehrere solche Fälle, in die, so wie es aussieht, verschiedene Banken und Fondsbetreiber verwickelt sind. Das Muster ist aber immer das gleiche. Da werden Aktien kurz vor und kurz nach der Auszahlung einer Dividende hin und her geschoben zwischen 2 Besitzern. Anschließend fordern beide Besitzer die Steuern auf der Dividende vom Staat zurück. Das heißt, der Staat zahlt doppelt und damit einmal zu viel.
Und inwiefern ist nun die Bank Sarasin in diesen Fall verwickelt?
Ja, genau, weiß man das derzeit noch nicht. Das sind laufende Verfahren und die will die Bank auch nicht kommentieren. Aber so viel kann gesagt sein. Sarasin hat in der Vergangenheit Anlageprodukte angeboten, die mutmaßlich mit den besagten Tricks gearbeitet haben.
Heißt das, Sarasin hat ein illegales Produkt angeboten?
Das ist offen. Die Bank hat in der Vergangenheit schon mehrmals die Vorwürfe zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Zieht dieser Fall nun noch weitere Kreise in der Schweiz?
Es gibt in Deutschland auch andere Banken, die mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert worden sind. Kommt dazu, dass die Praxis mit den Steuertricks in Deutschland erst seit 2012 ausdrücklich verboten ist. Wir haben es also mit einer sehr komplizierten Angelegenheit zu tun. Noch sieht man da wohl nur die berühmte Spitze des Eisbergs.
Jan Baumann, vielen Dank für Ihre Information.
Info 3 Mittag.
Die EU scheint vorwärts machen zu wollen beim Klimaschutz. An ihrem Gipfel haben die Staats- und Regierungschefs Ziele festgelegt, die bis 2030 erreicht werden sollen. Herausgekommen ist ein Kompromiss, der als wichtigstes Ziel vorsieht, dass der Ausstoß von CO2 im Vergleich zu 1990 um 40% gesenkt wird. Ich habe Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion gefragt, wie realistisch dieses Ziel sei.
Ich denke, es gibt wenig Zweifel, dass die EU dieses Ziel erreichen kann. Sie hatte ja bisher schon das Ziel, bis 2020 den Ausstoß bereits um 20% zu erreichen. Und das wird sie voraussichtlich relativ leichtfüßig übertreffen. Sie wird also schon 2020 weit auf diesem Weg sein für dieses neue Ziel bis 2030. Und das ist eben ja gerade die Kritik vieler Klimaschützer jetzt. Das neue Ziel der EU sei nicht ambitiös genug. Und diese Einschätzung, die untermauern auch einige wissenschaftliche Studien.
Man spricht von einem Kompromiss. Wer hat da am EU-Gipfel warum wem nachgegeben?
Ja, nachgegeben haben vor allem die klimapolitisch progressiven Länder wie Deutschland oder die skandinavischen Staaten. Druck dagegen, der kam vor allem von den wirtschaftlich schwächeren Ländern aus dem Osten der EU. Sie haben sich gegen strengere Ziele stark gewehrt. Anführer dieser Bewegung ist Polen, weil das Land fast seinen ganzen Strom aus Kohle gewinnt und die verursacht eben besonders viel CO2. Und Polen und die anderen Länder, die haben einfach Angst gehabt, dass zu strenge Ziele ihre Energiekosten in die Höhe treiben und die Wirtschaft abwürgen.
Die EU hat jetzt ihre Ziele bekannt gegeben und welches Signal an den Rest der Welt ist damit verbunden?
Es ist ein sehr gemischtes Signal. Die EU ist immerhin der erste Verhandlungspartner in diesem Poker um einen geplanten neuen Klimavertrag. Bis Ende nächstes Jahr soll der stehen, der eben seine Karten nun in diesem Spiel auf den Tisch legt. Aber die EU hat sich immer als der große Anführer gesehen bei diesen Verhandlungen, bei diesem Poker. Und ob dieses Angebot nun diesem Anführeranspruch gerecht wird, das halten viele für sehr fraglich.
Sagt Thomas Häusler von unserer Wissenschaftsredaktion.
Info 3 Mittag.
In Wien wird zur Stunde ein Denkmal eingeweiht, mit dem Österreicher geehrt werden, die nicht für die Nazis in den Krieg ziehen wollten. Österreich hat sich sehr schwer getan mit der Aufarbeitung dieses Teils seiner Geschichte. Erst vor 5 Jahren wurden Wehrmachtsdeserteure und Kriegsdienstverweigerer juristisch rehabilitiert. Und die heutige Enthüllung des Denkmals für die Widerstandskämpfer kommt für viele zu spät. Joe Schelbert.
Die Enthüllung des Denkmals dürfe nicht der Schlusspunkt einer langen Geschichte sein, sondern der Anfang einer Debatte über die Grenzen von Befehl und Gehorsam. So das Komitee Gerechtigkeit für die Opfer der Nazi-Militärjustiz, das über Jahrzehnte für die Rehabilitierung der Kriegsdienstverweigerer und Deserteure gekämpft hat. Es waren immerhin ein paar 10.000 Österreicherinnen und Österreicher, die während des Krieges Widerstand gegen das Naziregime geleistet haben. Gegen 3.000 wurden hingerichtet, oft ohne Prozess, sogenannt standrechtlich, und hunderte weitere Dienstverweigerer und Deserteure zum Tode oder Lagerhaft verurteilt. Wenn sie überlebten, wurden sie im Alter nochmals bestraft. Ihre Rente wurde akkurat wegen der Jahre, die sie in Nazikerkern verbracht hatten, gekürzt. Im Gegensatz zu jenen ihrer Häscher in der SS oder der NSDAP, die dem Regime bis zum Untergang gedient hatten. und auch Nachkommen von Hingerichteten erlebten böse Überraschungen, wenn sie sich für eine Rehabilitierung ihrer Väter einsetzten. So hoben Gerichte sogenannte Standgerichtsurteile gegen Widerstandskämpfer lange Zeit nicht auf, weil, so heißt das im Juristendeutsch, die schriftliche Urteilsausfertigung fehlte. 70 Jahre später wird diesen NS-Opfern endlich öffentlich gedacht, an prominenter und symbolischer Stelle an der Nordecke des Heldenplatzes, wo Hitler 1938 den Anschluss verkündete. Doch gegen diesen Festakt und das Denkmal gibt es auch Proteste. Der österreichische Kameradschaftsbund etwa wandte sich in einer Aussendung in aller Schärfe gegen ein solches Denkmal auf Kosten der Steuerzahler. Desertion sei in allen Rechtsstaaten ein Strafdelikt und so ein Denkmal eine Desavouierung der gefallenen Kameraden. Und auch der Führer der Freiheitlichen Partei, Heinz-Christian Strache, bezeichnete im Vorfeld das geplante Denkmal als katastrophalen Fehler. Gewiss habe es unter den Deserteuren auch heldenhafte Widerstandskämpfer gegeben, aber auch Mörder, Kameradenmörder, wie sie Strache betitelte, und die dürfe man nicht pauschal glorifizieren. Das Justizministerium kommt allerdings zu einem anderen Schluss. Von 1276 untersuchten Desertionsfällen seien genau in zwei Fällen Menschen zu Tode gekommen. Das heute enthüllte Denkmal werde ein Umdenken in der Öffentlichkeit erleichtern, so die Hoffnung von einem der letzten noch lebenden Wehrmachtsdeserteure in einem Zeitungsinterview. Nötig wäre es, denn die Opferverbände, die Widerstandskämpfer oder der Verband der KZ-Überlebenden wurden für die Denkmalenthüllung und den anschließenden Festakt heute nicht eingeladen. Man hat es schlicht vergessen.
Info 3. Die Themen des Nachmittags gibt's um 5 hier auf diesem Sender. Mein Name, Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.